Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das uns alle betrifft: Vielfalt und inklusive Sprache. Wie können wir so sprechen, dass Menschen sich gesehen, respektiert und mitgemeint fühlen? Welche kleinen Veränderungen haben große Wirkung? Warum lohnt es sich immer wieder dazuzulernen? Darüber spreche ich heute mit Fern Ströter. Fern ist Coach, Trainer, Berater und Experte für Diversität online und auch vor Ort in Bochum. Ich freue mich drauf. Viel Spaß. Ab geht's.
Hallo Fern.
Hallo Coco.
Ja, heute zu Gast Fern Ströter. Ich freue mich riesig. Es soll hoffentlich ein bisschen um Diversität gehen und vor allem auch diversitätsgerechte Sprache. Ja, und wie ich das immer so mache, frage ich am Anfang erstmal immer, wie würdest du dich einordnen zwischen Kopf und Kreide? Wo genau?
Zwischen Kopf und Kreide tatsächlich mehr so, ich bin mehr so Team Bauch.
Mhm.
Also weder noch, mehr oder weniger.
Ja.
Ich war ganz lange Kopf.
Mhm. Magst du das noch ein bisschen ausführen? Woran das liegt oder
Also
wieso?
ich habe ganz lange, sind mir meine Gefühle so ein bisschen abgesprochen worden, meine Intuition. Also es war jetzt ganz viel auf der rationalen Ebene, hat bei uns stattgefunden zu Hause. Und Wissen, respektive Bildung, war tatsächlich auch immer sehr gewünscht. Und Emotionalität nicht so.
Okay.
Und von daher, ich habe mir das über die letzten 10, 12 Jahre wieder hart antrainiert, vielleicht auch wieder gelernt, ein bisschen mehr auf meinen Bauch zu hören. Und tatsächlich mag ich das Geräusch von Kreide nicht und deshalb
Ja,
hab ich gedacht,
verstehe
nee,
ich.
Kreide bin ich tatsächlich so gar nicht.
Ja, verstehe ich. Okay. Wie würdest du dich jemandem beschreiben, der dich gar nicht kennt? Was würdest du über dich sagen?
Jemand, der mich gar nicht kennt, dem würde ich sagen, dass ich eine Person bin, die schon einiges erlebt hat in ihrem Leben, die zwar seit fast 23 Jahren beim selben Arbeitgeber ist, aber schon, glaube ich, das vierte Arbeitsgebiet hat. Ich bin eine Person, die sehr lange gebraucht hat, um in ihre Nebenselbstständigkeit zu kommen, weil es immer wieder so Sachen gab wie von, nein, ich bin nicht gut genug, ich weiß noch nicht genug, ich habe noch nicht genug gelernt. Ich habe Angst vor dem Finanzamt. Und ich glaube, ich, nein, nicht ich glaube, ich bin ein Mensch mit unfassbar vielen Facetten und ich habe ein Herz für Menschen, die vielleicht etwas herausfordernder sind in ihrem Verhalten und deren Vita ähnlich wenig geradlinig ist wie meine.
Und also was hat dann dein Lebenslauf dann so geprägt? Auch beruflich, du hast jetzt schon gesagt, du bist lange da gewesen, hast aber auch eine Nebentätigkeit. Was machst du?
Also, in meiner Lohnarbeit bin ich Sozialpädagoge und arbeite beim Jugendamt in der Abteilung Jugendarbeit mit wohnungslosen jungen Volljährigen zwischen 18 und 24. Das ist so das Hauptklientel, mit dem ich arbeite. Da mache ich unter anderem noch queere Arbeit, queere Jugendarbeit mit ein paar Stunden. Und ich liebe Netzwerken, das heißt, ganz viel Netzwerkarbeit gehört auch dazu. Und berate und begleite junge Menschen, die aus irgendwelchem Grund nicht mehr zu Hause leben können. Und in meiner Nebentätigkeit ist es so, dass ich mich ganz lange so damit mit dem Gedanken rumgetragen habe, Coach zu werden. Das mache ich auch noch, aber eher weniger. Ich habe mir jetzt so ein bisschen das Thema Vielfalt ein wenig auf die Fahne geschrieben. Vielfalt in verschiedensten Kontexten und auch immer gerne mit Demokratiebezug. Genau.
Und was machst du dann konkret, wenn du sagst, Vielfalt, Demokratiebezug, kann man, gehst du los und machst Workshops 1:1? Wie arbeitest du da?
Also bisher habe ich tatsächlich hauptsächlich mit Schulen gearbeitet, mit einer Pflegefachschule zum Beispiel, oder jetzt letzte Woche war ich an der Gesamtschule in Cham, hab den gesamten siebten Jahrgang sechszügig quasi immer eine Stunde lang zum Thema Vielfalt und Demokratie so ein bisschen abgeholt. Und auch die Frage so, was hat das denn überhaupt mit uns zu tun? Und gleichzeitig schule ich auch noch Teams, ich sag mal so, in der teilstationären Jugendarbeit unter anderem, die vielleicht einfach auch queere Personen haben, wie damit umgegangen werden kann, welche Ansprache sich wertschätzend anhört oder anfühlt für die Personen. Und genau, also eher im Workshop-Bereich, weniger so im klassischen 1 zu 1. Also da habe ich jetzt auch ein, zwei Anfragen bekommen von Geschäftsführenden, die gesagt haben, boah, ich weiß da gar nichts. Und durchaus auch mal so das ein oder andere Elternteil, was man so anfragt.
Und wie würdest du sagen, also was sind so die Basics einer Sprache, die Diversität einbezieht? Worauf sollte man da oder muss man eigentlich achten?
Also für mich ist zum Beispiel ein No-Go das generische Maskulinum und dann gleichzeitig der Satz dahinter, ja, damit sind ja alle gemeint. Nein, damit sind tatsächlich für mich genau die gemeint, für die es gemacht ist, nämlich Männer. Oder ja, Männer tatsächlich. Nicht männlich gelesene Personen, sondern tatsächlich Männer. Also letztendlich ist eine inklusive Sprache ja immer sehr rassismussensibel, traumasensibel, geschlechtersensibel. Und das spiegelt sich halt letztendlich auch in dem wieder, wie ich über bestimmte Personengruppen ja dann spreche. Also zum Beispiel habe ich mir abgewöhnt zu sagen Teilnehmer. Also ich sage mal die Teilnehmenden. Damit ist weder das Geschlecht gemeint, noch irgendwie eine Hautfarbe, sondern alle können sich darunter wiederfinden. Ich sage zum Beispiel weniger SchülerInnen, das wäre ja auch sehr inklusiv, sondern die Schülerschaft. Weil für mich da eben tatsächlich ja auch alles drunter fällt. Ob ich jetzt an einer Schule bin, wo vielleicht Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen bei sind, ob da Menschen verschiedener Hautfarben bei sind, Menschen aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Nationalitäten, alle können sich darunter wiederfinden.
Das heißt, wo siehst du den Unterschied dann zwischen SchülerInnen und Schülerschaft? Also wer wird da noch ausgeklammert, wenn ich jetzt SchülerInnen sage?
Also tendenziell würde ich behaupten, erstmal niemand. Und gleichzeitig, das ist jetzt mal, also das ist jetzt nur für mich, ich mag das Wort Schülerschaft tatsächlich lieber. Weil es auch eine Form von Gemeinschaft irgendwie für mich nochmal darstellt. Wenn ich jetzt über vielleicht nur eine Klasse rede, dann sage ich immer die Klasse. Zum Beispiel. Und nicht die. Also was ich ganz schlimm finde, und ich weiß, dass das unter Lehrkräften durchaus immer noch verbreitet ist, ist SUS, da kriege ich die Vollkrise bei, Schüler und Schülerinnen. Und auch da ist es, das ist nicht inklusiv. Dann habe ich also einmal die Jungs und einmal die Mädchen und Menschen, die sich vielleicht auch schon irgendwie ein Stück weit nicht binär identifizieren, sind damit überhaupt nicht gemeint.
Das heißt, zum einen Schülerschaft, also nochmal ganz genau darauf achten, welche Worte kann ich auch so um oder andere Worte nutzen, dass ich einfach noch mehr inkludiere, ne?
Genau. Bei SchülerInnen ist es so, im Schriftbild, du kannst es ja mit Sternchen machen, du kannst es ja mit Doppelpunkt machen. Und in der Brailleschrift zum Beispiel kann das Sternchen wird nicht wiedergegeben. Das heißt also, wenn ich SchülerInnen schreiben möchte, dann kann ich tatsächlich oder dann sollte ich, wenn ich das barrierefrei machen möchte, tatsächlich mit einem Doppelpunkt schreiben, weil der ist halt gegeben, während das Sternchen eben in der Brailleschrift nicht gegeben ist. Wenn das denn dann irgendwo vorgelesen wird, wenn es vielleicht auch, wie gesagt, getastet wird. Und das war mir ganz lange nicht klar, weil das hatte ich für mich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber das sind halt auch so kleine Kniffe eben, um wirklich auch inklusiv zu sein.
Und wenn ich jetzt vor allem jetzt mal die queere Community anschaue, LGBTQAI+, ist richtig?
Passt
So
schon.
da wäre jetzt nämlich die Frage, was sind da die Bedeutung der Wörter und wer wird da alles inkludiert?
Also, es gibt die Möglichkeit, das komplette Alphabet in Akronymen irgendwie quasi da dran zu setzen. Ich arbeite am liebsten mit LSBTI,
Okay.
vielleicht noch das Q da dran oder LGBTQ und dann das IA und eventuell noch ein Sternchen oder ein Plus. Also, damit gemeint sind sowohl sexuelle Orientierung als auch geschlechtliche Identität. Sexuelle Orientierung wären lesbisch, schwul, bisexuell. Geschlechtliche Orientierung sind trans, inter, genau, und agender. Genau, und das Q steht immer so ein bisschen, also viele denken, das steht für queer, das steht aber für questioning, also Menschen, die noch gar nicht so genau wissen, wo es, in welche Richtung es geht. Genau, und letztendlich, wo Mensch sich da verortet in diesem ganzen Akronymenwust, so, das bleibt tatsächlich Mensch auch ein Stück weit überlassen. Also ich kenne aus der queeren Arbeit, habe ich Label kennengelernt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und lerne da auch immer wieder Neues hinzu. Und gleichzeitig sind viele Labels tatsächlich einfach Selbstbezeichnungen, die sich Mensch, die sich die Person dann gibt.
Das heißt, letztendlich geht es dann darum, ins Gespräch zu gehen und einfach nachzufragen.
Genau, also letztens, also es gibt tatsächlich auch, wenn wir das Wort zum Beispiel Demi nennen, gibt es verschiedene Definitionen für verschiedene Personen. Also Personen benutzen zum Teil eigene Definitionen dafür. Zum Teil gibt es im Queerlexikon, das ist mein Allheilbringer, das Queerlexikon. Wenn ich irgendwas nicht weiß, schaue ich da nach. Die haben, ich weiß nicht, über, keine Ahnung, 2500 Einträge oder irgendwie sowas zum Thema Queerness. Und alles, was ich da nicht finde, gefühlt gibt es nicht.
Das kann man online wahrscheinlich dann auch
Genau, das
einsehen,
kann man
ja.
online nachgucken unter queer-lexikon.net. Wirklich eine tolle Seite für Menschen, die einfach Bock haben, sich ein bisschen damit zu befassen. Die haben einen ganz schönen Regenbogen-Chat auch für junge Menschen, eine Chat-Funktion und auch so ein bisschen so eine Q&A-Abteilung, die wirklich, wirklich toll ist und eine ganz wundervolle Arbeit macht, sehr wertschätzend ist, wirklich. Ich als fragende Person habe da nie das Gefühl, dass meine Frage zu doof ist. Das fand ich tatsächlich wirklich schön. Oder auch wenn junge Menschen mir das erzählt, das erzählen, dass sie da irgendwie eine Frage gestellt haben oder so. Genau, also letztendlich würde ich arbeiten mit LSBTIQ, eventuell noch das A.
Und also mir geht das manchmal so, dass ich dann auch nicht so, also ich habe dann Angst, irgendwie Fehler zu machen oder jemandem irgendwie auf den Schlips zu treten oder irgendwie was falsch zu machen. Was hast du für Tipps, Ideen, ja, damit auch für mich und für alle irgendwie auch konstruktiv dann damit umzugehen?
Die besten Erfahrungen habe ich gemacht, Menschen zu fragen, wie sie angesprochen werden möchten, wenn ich jetzt Menschen ansprechen möchte und welche Pronomen sie benutzen. Oftmals ist das, was ich sehe und wie Mensch sich identifiziert, nicht so ganz übereinstimmend. Und dann kann es passieren, dass ich die Person vielleicht missgendere, oder vielleicht sagt mir die Person ihren Namen und in meiner Vorstellung, ich meine, wir sind alle nicht davor gefeit, vor unseren eigenen kleinen unbewussten Vorurteilen und den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir so sagen, ah, okay, da steht vielleicht eine Person, die hat sich mir vorgestellt mit Michaela, ich würde sie aber eher männlich lesen. Und hätte dann wahrscheinlich schon das erste Mal misgendert. Und deshalb ist es so, dass ich tatsächlich in der Regel nach dem Namen frage und nach dem Pronomen, weil nur aufgrund des Namens kann ich nicht wissen, ob die Person sich jetzt binär oder nicht binär identifiziert oder vielleicht auch genderfluid ist. Also das heißt, zwischen den Geschlechtern hin und her sich bewegt in der Identifikation. Und in der queeren Arbeit machen wir es so, dass wir tatsächlich zu jedem Termin Namensschilder rausgeben und Pronomenschilder und sich Pronomen und Namen auch tatsächlich mal ändern von Personen.
Und ich habe das jetzt auch gelesen, dass viele Pronomen oder häufiger, dass es dann auch englischsprachig irgendwie ist. Ist das so? Das stimmt das nicht? Oder ist also.
Also englischsprachig ist zumindest das, was ich aus der queeren Bubble so mitnehme. Insofern, zumindest bei den Neopronomen, die im Deutschen ja wirklich holprig sind. Also Neopronomen sind die, die eigentlich, die wir für den, quasi für, wir haben ja das Er und das Sie und im Deutschen gibt es ja noch das Es, womit ja in der Regel eher Sachen oder Tiere beschrieben werden und keine Menschen. Das Englische hat es sehr nett geregelt, die sagen einfach they, them. Und deshalb ist es ganz häufig so, dass Menschen genau dieses Pronomen für sich nutzen. Es gibt es eingedeutscht in they, them. Es gibt aber ganz, ganz viele Neopronomen, die geschaffen worden sind. Da gibt es sie, er zusammengeschrieben, also sie oder xie oder nin oder hen. Und jetzt kommt die Krux an der Sache, noch Pronomen, die sich Menschen selber geben. Ich habe also auch zwei Personen bei uns in der Gruppe, die haben sich eigene Pronomen gegeben. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass der Vorname das Pronomen ist. Und aufgrund der Vielfalt ist es tatsächlich einfach unfassbar schwer, sich das irgendwie alles zu merken, gerade wenn ich nicht so regelmäßig damit Kontakt habe. Es ist so ein bisschen wie eine Sprache lernen. Wenn ich da regelmäßig drin bin, dann fällt mir das leicht. Und wenn ich halt irgendwie so wie ich sage jetzt mal fünfmal im Jahr oder dreimal im Jahr Englisch spreche, dann suche ich halt auch schon mal nach Worten. Und die Frage auf deine Frage hin, diese Angst, Fehler zu machen, das verstehe ich. Und gleichzeitig würde ich sagen, erlaubt dir eine Fehlerkultur. Und tatsächlich ist so mein Appell an die queere Community, seid da einfach auch fehlertolerant. Also, das hat bei mir lange gedauert, dieses, also Menschen zugestehen zu können, dass sie Fehler machen. Und gleichzeitig ist das so wichtig. Als es mir das erste Mal selber passiert ist, war es tatsächlich so, dass ich dachte, ah, guck mal, so schnell geht das.
Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich möchte weder gendern noch eine vielfältige Sprache nutzen, was würdest du der Person dann antworten?
Also wenn du das möchtest, dann tu das. Sagt halt mehr über dich aus als alles andere. Inklusive Sprache ist für mich eine Haltung. Und zwar eine Haltung von Wertschätzung. Und ich möchte keine Person missionieren. Und gleichzeitig würde ich der Person noch mitgeben, dass sie dann damit rechnen muss, dass sie mit dieser Haltung aneckt. Und dass die halt auch nicht überall gewünscht ist. Also mit dieser Haltung von, das gibt's nicht. Das haben wir schon immer so gemacht. Also wir reden hier schon gefühlt seit 60 Jahren so. Und ich will mich da nicht verändern. Und dann ist so meine Haltung, ja, wenn du das für dich entscheidest, tu das. Und gleichzeitig lebe damit, dass es Menschen vielleicht aufstößt.
Und jetzt hast du gesagt auch, dass du auch viel mit ja Jugendlichen auch arbeitest. Was hast du für Erfahrungen gemacht, was diese Jugendlichen vielleicht auch für Erfahrungen in Schule gemacht haben?
Also die Personen, mit denen ich zu tun habe, haben tatsächlich in der Regel, und ich würde jetzt mal sagen, das sind so 90%, keine guten bis hin zu beschissenen Erfahrungen in Schule gemacht, tatsächlich. Ich muss dazu sagen, wir haben überwiegend Transpersonen. Wir haben aber auch, also das sind so 70%, also 30%, da geht es um die sexuelle Orientierung. Die haben tatsächlich, zumindest aus der Lehrerschaft nicht so das Problem, dass da irgendwie Ablehnung ist. Das sieht bei den Transpersonen tatsächlich schon ganz anders aus. Also, dass eben gesagt wird, ich nutze den Namen, da ich nutze den offiziellen Namen, wenn der halt noch nicht offiziell geändert worden ist. Ich sage weiter sie oder er. Ich viel von Sportlehrern. Du musst dich jetzt mal entscheiden. Und ganz häufig tatsächlich, wenn es um Klassenfahrten geht, ist die Erfahrung, die meine Teilnehmenden gemacht haben, dass ihnen unterstellt wird, dass sie nicht mitfahren wollen, was überhaupt nicht der Fall ist. Das Ding ist nur, dass gesagt wird, sie müssten halt auf ein Zimmer, wo sie sagen, da gehöre ich aber gar nicht hin. Und ich sag mal so, die guten Beispiele, die gibt es auch. Da ist halt gesagt worden, naja gut, wir haben einfach alle mal irgendwie uns an einen Tisch gesetzt und haben geguckt, wer kann denn mit wem auf ein Zimmer. Und dann war ganz klar, Gruppe XY hat gesagt, nee, die Person kann natürlich mit zu uns auf ein Zimmer. Das ist aber tatsächlich sehr, sehr, sehr personenabhängig und in dem Falle auch Lehrkraft abhängig. wie gewillt eine Lehrkraft ist. Und gleichzeitig erlebe ich auch ganz, ganz viele engagierte Lehrkräfte, die gerne wollen würden, aber nicht können, weil sie nicht dürfen. Weil es dann aus Seiten der Schulleitung oder auf Seiten der Schulleitung ja Vorurteile gibt, kein Verständnis, keine Akzeptanz. Und da merke ich, dass mich das immer sehr berührt, wenn unsere Teilnehmenden solche Erfahrungen machen müssen. Weil die haben es sowieso schon schwer genug und Schule sollte ja eigentlich auch ein Stück weit so ein sicherer Raum sein, ein Raum, wo sich junge Menschen entwickeln können und sich auch ein Stück weit ausprobieren dürfen. Und gerade wenn wir über, ich sag mal, 12, 13 bis ungefähr 16, 17 reden, ich meine, da ist wegen Pubertät sowieso irgendwie gefühlt im Kopf wegen Umbau geschlossen. Und alle versuchen, irgendeine Identität zu finden. Und wenn junge Menschen dann schon dabei sind, ihre Identität dabei sind zu finden, dann wird ihnen die auch noch abgesprochen. Und das macht es ein bisschen schwierig. Ich muss dazu sagen, es mag auch ein bisschen Vorurteil sein oder das Vorurteil bestätigen. Ich mach das im Sauerland. Das ist eh schon nochmal was anderes als vielleicht im Ruhrgebiet oder in Köln. Und nichtsdestotrotz gibt es auch da positiv als auch Negativbeispiele.
Das heißt, wenn du jetzt dir so eine Schule backen könntest, wo jeder so sein darf, wie er ist, und alles getan wird, um jeden ganz individuell zu unterstützen, wie sähe dann diese Schule aus?
Ich glaube, diese Schule sieht aus wie Schule, also ne, ich sage jetzt mal so rein von dem, ich würde mir einfach eine andere Haltung wünschen. Also ich würde gar nicht irgendwas großartig ändern wollen. Ich würde mir tatsächlich einfach eine andere Haltung in Schule wünschen. Eine inklusivere Haltung. Also ich war letztens in einer Schule, die haben knallhart im generischen Maskulinum miteinander gesprochen. Auch im Kollegium, wo ich einfach nur gedacht habe, also 2 Drittel des Kollegiums waren Frauen und sie sprachen alle im generischen Maskulinum und ich dachte so, okay, gut, wenn das für euch so passt. Ich war etwas überrascht, um nicht zu sagen entsetzt, wie wenig reflektiert da einfach auch mit Sprache umgegangen worden ist. Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich würde mir eine inklusive Haltung wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen Menschen sein dürfen mit all ihren Facetten. Und gleichzeitig weiß ich, dass es für ein Zusammenleben auch immer Regeln braucht. Für mich würde die diese diese ich back mir eine Schule tatsächlich eine Schule sein, die keinen ausschließt. Weder im Lehrendenkollegium als auch ja in der Schülerschaft. Das würde
Das
ich
heißt,
mir
es
wünschen.
geht auch gar nicht darum, jetzt vielleicht noch irgendwelche Anlaufstellen zu schaffen oder auch noch Mitarbeitende, die AnsprechpartnerInnen sind, sondern einfach die Haltung noch mehr zu fokussieren.
Also für mich schon, ich erlebe, dass Ansprechpersonen in Schule ganz häufig überfordert sind. Wenn junge Menschen kommen und vielleicht eine Trans-Thematik irgendwie auf einmal sich darstellt. Ich glaube, Wissen fände ich noch schön, dass es keine expliziten Ansprechpersonen geben muss, sondern dass jede Person Ansprechperson sein kann aus dem Lehrendenkollegium. Das fände ich schön. Und dass alle so einen Grundstock haben an Wissen zum Thema Vielfalt, zum Thema Sprache und ich weiß, dass sich das jetzt vielleicht böse anhört, aber vielleicht einfach noch mal ein Stück weit mehr Empathie haben, der noch nicht mal der queeren Schülerschaft, sondern der vielfältigen Schülerschaft gegenüber. Ob das jetzt queere Menschen sind, ob das Menschen sind mit vielleicht körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder beziehungsweise Fähigkeiten, ob das Personen aus der Schülerschaft sind mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Ich erlebe das auch schon ganz häufig, aber eben oftmals sind es eher so Einzelpersonen und nicht das Kollegium hat als in sich geschlossen so eine Haltung. Da gibt es dann so die 2, 3, 5 Einzelkämpfer, vielleicht sind es dann Minigruppen, die sich da zusammenfinden und das Gros vielleicht von denen, die sagen, naja, das haben wir schon immer so gemacht und es hat ja gut funktioniert, ist leider auch immer noch so ein bisschen, zumindest das, was ich erzählt bekomme. Ich bin jetzt auch schon mal so 3 Jahre aus der Schule raus und Schulen, die mich einladen, haben ja zumindest schon mal eine Idee davon, dass es da noch was anderes gibt. Aber das, was ich halt eben von unseren Teilnehmenden höre, ist manchmal wirklich, wirklich gruselig und ich fühle mich schwer an meine Schulzeit zurückerinnert und noch ein bisschen weiter zurück.
Und wenn man dich jetzt als Schule einladen möchte, wo findet man dich und was bietest du dann
Also man findet mich über meine Homepage
an?
www.fernströter.de und was ich machen würde, ist also die Frage ist, was ist gewünscht? In welche Richtung soll es denn gehen? Das Portfolio ist vielfältig, die Thematik ist vielfältig. Also ich kann generell was zum Thema Vielfalt machen, ich kann was zum Thema Queerness machen, ich kann was zum Thema inklusive Sprache machen. Ich glaube, was Schulen wissen dürfen, ist, dass es in der Regel erstmal auch um Haltung geht. Und das sind halt keine Methoden. Also wenn ich das als Methode nutze, dann kriegen das junge Menschen in der Regel ultraschnell raus, wenn es halt eben nur gesagt und nicht gelebt wird. Also dieses Walk Your Talk macht tatsächlich schon Sinn. Und wenn Schulen sich auf den Weg machen, bin ich immer mega begeistert, weil es eben einfach auch was ist, okay, wir haben verstanden, es geht hier nicht nur darum, dass wir unsere Sprache ändern, sondern es geht darum, dass wir unsere Haltung komplett ändern. Und das finde ich, ich würde mich freuen, wenn sich mehr Schulen auf den Weg machen.
Hast du jetzt noch zum Abschluss irgendwelche Tipps, so Bücher oder Filme oder irgendetwas, was man, woran man eigentlich nicht vorbeikommt?
Es gibt eine schöne Reihe, die nennt sich Erklär's mir, als wäre ich 5. Das gibt es auch zum Thema LSBTI. Ist gar nicht großartig dick, aber da sind so die gängigsten Begrifflichkeiten drin, Zusammenhänge, ein bisschen geschichtliche Zusammenhänge sind da drin zum Thema Queerness. Ansonsten zum Thema Vielfalt gibt es natürlich die Charta der Vielfalt, die wirklich auch eine tolle Internetseite haben, www.chartadervielfalt.de, glaube ich, wo halt eben die verschiedenen Vielfaltsdimensionen nochmal beschrieben werden, weil Vielfalt ist ja nicht nur der Regenbogen. Vielfalt sind ja Alter, Herkunft, Nationalität, Religion, soziale Herkunft, was haben wir denn noch? Genau, geistige und körperliche Fähigkeiten. Das alles wird ja unter Vielfalt zusammengepackt. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um mal zu schauen, wie möchten wir vielleicht Vielfalt bei uns nochmal anders leben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Es gibt so unfassbar viel zum Thema Vielfalt. Also da jetzt irgendwas Bestimmtes rauszusuchen. Also Vielfalt würde ich mit der Charta der Vielfalt tatsächlich anfangen, weil das sehr, sehr, sehr schön beschrieben worden ist. Und zum Thema LSBTI tatsächlich erklär's mir, als wäre ich 5. Und die Vielfalt, nein, Quatsch, die Fibel der vielen kleinen Unterschiede. Die kann man bestellen beim Queer Netzwerk NRW. Das ist auch so ein bisschen so ein kleines Wörterbuch, wenn ich als Lehrkraft vielleicht noch nicht so viel Ahnung habe und so denke, ich würde mir da gerne ein bisschen Wissen aneignen. Das ist nochmal so ein Nachschlagewerk und ansonsten wirklich empfehle ich zum Thema Queerness, Queerlexikon.
Okay. Jetzt zum Abschluss nochmal, was war so in deinem beruflichen Werdegang so der absolut schönste Moment, den du so erlebt hast?
Der absolut schönste Moment, den ich erlebt habe, war tatsächlich, als ich mit dem Projekt mit den Wohnungslosen angefangen habe und 4 Jahre später wirklich durch Zufall eine E-Mail bekommen habe, wo sich meine erste teilnehmende Person dafür bedankt hat, dass ich sie damals begleitet habe und dass sie jetzt ihre Kochausbildung beendet hätte und jetzt eine Festanstellung hat, mittlerweile in einer Beziehung lebt und in eine andere Stadt gezogen ist. Das fand ich mega, mega schön, weil oftmals kriege ich halt keine, also weiß ich halt nicht, wo der Weg hingegangen ist. Und das war tatsächlich mit eine der schönsten Situationen, und die mich sehr, sehr berührt hat.
Glaube ich. Gibt es jetzt noch etwas, was dir wichtig ist, was du noch loswerden möchtest, was ich jetzt vergessen habe zu fragen, zum Beispiel?
Im Umgang mit vielen Menschen würde ich mir tatsächlich wünschen, eine vielleicht weniger die Angst vor Fehlern, sondern eher ein bisschen mehr Neugier und den Mut zu fragen. Das wünsche ich uns, dass wir weniger bewerten, sondern oder Vermutungen anstellen, sondern dass wir einfach Menschen fragen und offen und ehrlich miteinander umgehen.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir.
Ich danke dir für die Einladung.
Sehr gerne.